meine Lieben, Folgendes. Heute ist im Mittagsjournal etwas ganz Cooles berichtet worden, dass 50% der Preissteigerungen beim Benzin in Österreich gar nicht auf die gestiegenen Weltmarktpreise zurückgeht, sondern schlicht und ergreifend die Hälfte dieser Preissteigerung in die Kassen der diversen Ölkonzerne fließt. Nun, das hat eh jeder schon gewusst, aus dem einfachen Grund, weil wir eh eigentlich Öl und Gas zum Saufüttern haben. Und es überhaupt keinen Grund gibt, dass das Ganze steigt. Das heißt, da werden halt Menschen jetzt sehr, sehr, sehr reich. Und das war immer so, das nennt man Kriegsgewinnler, weil das der Aufhänger ist ja der Ukraine-Krieg, respektive, ja, das ist einfach so. Also das war immer so und das wird immer so bleiben. Und jetzt gibt es aber sicher auch anständige Menschen. Und jetzt könnte natürlich irgendwer hingehen und sagen, hören Sie zu, wir machen da nicht mit aus volkswirtschaftlichem Interesse und so weiter und so fort. Und unser Benzin ist also steigt nicht um so viel, sondern nur um die Hälfte. Und das könnte man natürlich machen. Ein solcher Mensch würde natürlich sofort gekündigt werden. Also die Aktionärsversammlung würde den sofort als Vorstand entlassen, weil sonst verdienen die weniger Dividende. Das heißt Folgendes, der Anstand ist zwar etwas, was dauernd eingemahnt wird, aber Anstand ist immer etwas, was einem auch etwas kostet. Und deswegen ist die Fragestellung da, wer war Eduard Schulte? Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Wenn Sie nicht wissen, wer Eduard Schulte war, dann ist es vollkommen gleichgültig, weil ich wusste es bis gestern auch nicht. Ich bin durch einen reinen Zufall drauf gekommen, weil ich lerne ja immer so irrsinnig gern und deswegen durchstöbere ich gerne die Wikipedia und alle möglichen Seiten und schaue mir irgendwelche Dokus und Beiträge in YouTube an. Also Lernen ist einfach das Coolste für mich. Und dann bin ich über diesen Herrn Eduard Schulte gestolpert. Ich versuche also den Wikipedia-Artikel da ein bisschen zusammenzufassen. Er ist nicht sehr gut geschrieben, höflich ausgedrückt, aber die wesentlichen Faktoren sind da. Der Herr Schulte ist 1891 in Düsseldorf geboren und 1966 in Zürich verstorben. Das Zürich wird noch wichtig werden. Er war ein deutscher Industrieller, stammte aus einem großbürgerlichen Haus, hat Jus studiert und vielleicht auch aufgrund der Beziehungen seines Elternhauses hat er ziemlich schnell Karriere gemacht. Und schon im Ersten Weltkrieg war er ganz, ganz was Wichtiges, nämlich er war der Chef des Beschaffungsamtes für Fette. Und hat sich also darum gekümmert, dass da im Kaiserreich genug Fett bevorratet wird und rationiert wird und so weiter und so fort. Darunter auch Fett für die Seifenproduktion, ist damit dann auch nach dem Ersten Weltkrieg Geschäftsführer einer Seifenfabrik geworden, die heute dann in den Unilever-Konzern eingegangen ist. Bereits 1925, nur mit 35 Jahren, also äußerst bemerkenswert, der Mann muss was an Kosten gehabt haben, nur mit 35 Jahren ist er Generaldirektor des Bergbaukonsortiums Bergwerksgesellschaft Georg von Gieschers Erben geworden, kennt keine Sau heutzutage. 30.000 Mitarbeiter, eines der wertvollsten Betriebe, die es überhaupt gegeben hat, hat 40% der europaweiten Produktion von Zink gehabt und darüber hinaus aber als Mischkonzern auch noch alle möglichen anderen Sachen. Ganz, ganz ein großer Steinkohleförderer gleichzeitig und darüber hinaus gab es noch Landwirtschaft, Hüttenwerke, Walzwerke, Forstwirtschaft und so weiter und so fort. Und er war da hier eben der Chef. Und bereits da war sehr, sehr wichtig gewisse Nazis. Und 1940 dann mit der Besetzung Polens durch das Deutsche Reich ist das Ganze natürlich unter deutsche Verwaltung gekommen, also kriegswirtschaftliche und so weiter und so fort. Die Geschäftsführerbüros der Giesche Company befanden sich in der Nähe von Birkenau, also in der Nähe von Auschwitz-Birkenau, dem Vernichtungslager. der gute Herr Schulte hat dann auch den Führer selbst kennengelernt. Und zwar 1933 bei einem Geheimtreffen ganz wichtiger deutscher Wirtschaftsvertreter, wo ihn der Herr Hitler erklärt hat, was sie in Zukunft zu tun haben und wie sie also dazu tun können, dass der Krieg gewonnen wird, und hat sich in dem Moment offenkundig innerlich mit Grausen abgewandt. Nun, im Rahmen der großen Weltwirtschaftskrise hatten die Amerikaner, haben dann auch in diesen Bergbaukonzern investiert und blieben irgendwie auch in diesem Bergbaukonzern drinnen, aber deren Büro war also in der Schweiz, in Zürich. Deswegen hat der gute Herr Schulte pausenlos offizielle Wirtschaftsreisen und Geschäftsreisen nach Zürich gemacht. Und da er da in der Nähe saß und vor allen Dingen sein Stellvertreter in der Firma, natürlich ein ganz, ganz hochrangiger Nazi, beim Geheimtreffen der SS mit Himmler dabei war, wo der Himmler erklärt hat, jetzt werden wir alle Juden ausrotten. Und der Stellvertreter hat das dem Herrn Schulte gleich erzählt, hat der Herr Schulte das gewusst. Und er hat jetzt das einzig für ihn Mögliche getan, abgesehen davon, dass er auch befreundeten Juden zur Flucht verholfen hat, hat er über seine Geschäftsreise und Kontakte in der Schweiz den Vernichtungsplan der Nationalsozialisten an amerikanische und polnische Agenten weitergegeben und hat sich damit natürlich in Lebensgefahr gebracht. Es war ihm ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Westalliierten oder überhaupt die Alliierten, aber er hatte halt als Gesprächspartner vor allen Dingen US-Amerikaner, darum wissen, dass hier die Vernichtung geplant ist. Schließlich und endlich war er eben Wirtschaftsführer und hatte daher sowieso schon Einblick in Zwangsarbeit und so weiter und so fort. Und Auschwitz-Birkenau war ja nicht weit von seinem Büro entfernt. Wenn ich jetzt ein bisschen schnaufe, dann wollen Sie das bitte verstehen. Das völlig Irre in der ganzen Geschichte ist, dass bereits in seinen Berichten drinnen war, weil das hat er über seinen Stellvertreter in der Geheimkonferenz der SS mitgekriegt, da sollten 3,5 bis 4 Millionen Juden vernichtet werden, und zwar mit Blausäure. Diese Nachrichten sind im Außenministerium der Vereinigten Staaten und im britischen Außenministerium eingegangen. Die US-Diplomaten haben das Ganze aber anscheinend nicht geglaubt. Also so steht es jetzt einmal da drinnen, und es ist erst über alle möglichen Umwege dann zum sogenannten jüdischen Weltkongress weitergegangen, und dann hat das auch dazu geführt, dass es ja eine Erklärung gegeben hat, dann, dass die Alliierten sehr wohl wissen, dass das nationalsozialistische Regime die Juden allesamt umbringen will. Allerdings sehr dezent, sehr dezent. Definiert, Herr Schulte selbst ist natürlich verraten worden. Das ist ja das Nette an Diktaturen, dass sich immer einer findet, der jemanden verrät, und konnte gerade und gerade noch in die Schweiz entkommen. Er hatte hier natürlich die großen Vorteile, dass er die Papiere hatte und dann in die Schweiz gefahren ist. Und insofern ist ihm das relativ leicht gefallen. Sein gesamter Besitz und so weiter und so fort sind natürlich beschlagnahmt worden. Er ist mit seiner Familie in die Schweiz geflüchtet, hat sich dann eigentlich sehr, sehr verdient gemacht, wiederum um Deutschland mit dem Wiederaufbauplan, hat aber dann eigentlich sozusagen keinen Tritt mehr in der Welt gefunden. Er hat offenkundig Zuwendungen von Geschäftspartnern und Freunden gehabt und hat davon dann in der Schweiz gelebt bis 1966. Das wirklich total Spannende an der ganzen Geschichte ist, er hat nach dem Zweiten Weltkrieg nichts zurückgekriegt. Aus dem einfachen Grund, weil er ja Wehrwirtschaftsführer vom Hitler erklärt wurde, obwohl er offenkundiger Anti-Nazi war, aber deswegen war er also belastet und hat nichts zurückgekriegt. Sehr, sehr spannend ist jetzt Folgendes. Die Witwe hat dann, also nachdem er noch 66, der Mann ist verstorben, hat dann eine staatliche Entschädigungsleistung beantragt. Und jetzt zitiere ich wortwörtlich. Diese verweigerten die Richter der Bundesrepublik Deutschland unter dem Hinweis auf die von ihnen als Straftat gewertete Weitergabe von Informationen an die Alliierten, also als Verrat. Und das musst du jetzt einmal vorstellen. Ja? Da bringt sich jemand selber in Lebensgefahr, indem er die Information über die Vernichtungslager, die Vernichtungspläne den Alliierten überbringt. Das war natürlich in der Nazizeit Verrat. Das ist eh klar. Dann geht die Witwe von dem Menschen hin und sagt, ja, wir hätten jetzt doch gerne irgendwie eine Entschädigung für das entstandene Unrecht. Und die Richter der BRD im Jahre 1966 sagen, na, sie kriegen gar nichts zurück, aus dem einfachen Grund, weil ihr Mann war ja ein Verbrecher. Der hat ja mit den Alliierten zusammengearbeitet und ihnen Geheimnisse des tausendjährigen Reichs verraten. Toll, oder? Also das ist eine Sache, wo es dir wirklich nur die Rede verschlägt. Natürlich, nach dem Zweiten Weltkrieg, man kann sich ja dann die ganzen Nazi-Prozesse einmal anschauen, bis auf den ersten, der gegen die absoluten Führer war, bereits ab dem zweiten, wo dann lebenslängliche Haftstrafen ausgesprochen worden sind, ist es halt sehr, sehr oft vorgekommen, dass diese Haftstrafen, die Prozesse an 46, 47, vielleicht noch 48 und die Leute waren allesamt irgendwie spätestens 52 wieder auf freien Fuß, dass hier doch offenkundig eine deutsche Justiz existierte, von Richtern, die noch sich an eine andere Zeit nicht nur erinnern konnten, sondern sich auch den Rechtsgepflogenheiten dieser anderen Zeit gehalten haben. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Anstand kostet immer etwas. Vielleicht nicht so viel wie dem Herrn Schulte und seiner Familie, aber echter Anstand kostet immer etwas. Deswegen ist es verständlich, wenn Menschen unanständig sind, wenn sie sich einfach anpassen und sich rausholen, was nur geht, auch als Kriegs- und Krisengewinnler, das tun ja eh alle. Und dann gibt es diese kleine Gruppe, die in der jüdischen Tradition die Gerechten genannt werden, denen jetzt einfach alles wurscht ist, ihr persönliches Schicksal wurscht ist und dies durchziehen. Sie können bei der jüdischen Gedenkstätte Yad Vashem sich das anschauen, die Bäume, die dort gepflanzt sind. Da steht immer ein kleines Tafel dabei, bei jedem dieser Bäume, wo darauf hingewiesen wird, wer ein Gerechter unter den Völkern ist, jemand, der Juden gerettet hat oder etwas sehr, sehr Wesentliches getan hat, ohne dass er auf seine eigene Sicherheit und sein eigenes Fortkommen gedacht hat. Nun, ich sage ganz ehrlich, als Christ ist immer eines klar, es gibt so etwas wie ein jüngstes Gericht. Und es gibt ein jüngstes Gericht, wo ich mir einfach nur vorstellen kann, dass jene Gerechten, die ihren Anstand bewahren bis an ihr Lebensende, dann wirklich ja gekrönt werden mit Heiligkeit. Und das ist etwas, was für mich unglaublich wichtig ist. Das ist etwas, wo man jetzt drüber lachen kann und sagen kann, ja, ja, typisch diese religiösen Typen, die gehen dann immer hin und sagen, ja, die andere Welt und so weiter und so fort, das ist ja für diese religiösen Spinner so wichtig. Aber nicht Spinner, sondern es ist einfach wichtig, dass jene, die gerecht bleiben, und anständig bleiben, am Schluss wirklich belohnt werden. Einen gesegneten Abend uns allen.